Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Was wird aus Elon Musks Social Media Plattform X, früher Twitter, fragen wir in dieser Fazitausgabe, denn da tut sich etwas Neues. Blue Sky, eine Alternativplattform, die wird momentan sehr gehypt. Ob sie die bessere Nachfolgerin sein könnte, das besprechen wir gleich. Außerdem gab es am Abend eine spannende Uraufführung, und zwar im Ramba-Zamba-Theater in Berlin, ein Traditionsort für inklusives Theater. Dort hat Leander Hausmann mit dem Team etwas Neues erarbeitet. Es geht, so viel sei schon mal verraten, um die große Suche nach dem Glück. Und wie immer mittwochs sprechen wir über neue Filme. Zwei Filme stellen wir vor, die anlaufen, unter anderem den Erotik-Thriller Fair Play. Was der kann oder auch nicht, das erfahren Sie dann nach den Kulturnachrichten. Twitter, als es noch so hieß, hat schon einige Nutzer an Mastodon verloren, als Elon Musk die ersten Änderungen verkündete. So richtig etablieren konnte sich diese Alternative als ernstzunehmende Konkurrenz dann aber nicht. Aber der User-Schwund beim Original, der geht schon weiter und hat nochmal einen Schub bekommen, als Elon Musk eine Wahlempfehlung für die AfD geteilt hat. Blue Sky heißt die Social-Media-Plattform der Stunde, und viele fragen sich, ob sie das Zeug dazu hat, die Welt vielleicht doch ein bisschen freundlicher, weniger toxisch zu machen, so eine Art Schutzzone für demokratisch Gesinnte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dirk von Gehlen gesprochen, Journalist, Sachbuchautor und Social-Media-Profi. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Dirk von Gehlen, eine Wahlempfehlung für die AfD von Elon Musk. Naja, könnte man jetzt denken, das wundert einen auch nicht mehr. Warum dann diese enorme Reaktion?
Vielleicht hat das gar nicht so sehr mit Elon Musk jetzt konkret aktuell zu tun, sondern mit einer sehr viel langfristigeren Entwicklung. Elon Musk hat, seit er Twitter oder jetzt X übernommen hat, sukzessive dort die Infrastruktur abgebaut und schlechter gemacht. Und das eine Stufe des Ergebnisses sehen wir jetzt, dass Leute sehr stark abwandern. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt, warum wir heute aber darüber reden, ist gar nicht so sehr Musk, sondern auf der anderen Seite die sehr gute Marketingstrategie von Blue Sky.
Okay, eine Marketingstrategie, die sehr gut ist. Und was kann diese Plattform?
Das weiß man noch nicht so genau. Sie befindet sich in einem Zwischenstadium. Sie ist von einem der Twitter-Gründer als Testballon gestartet worden. Und nachdem Musk dann Twitter übernommen hatte, hat der das weiter ausgebaut. Und es ist sozusagen, wenn man es mit dem Bild einer Kneipe formulieren möchte, ein sehr unfertig ausgestatteter Raum, der gerade in Deutschland davon profitiert, dass da viele Leute sind, die sich gut kennen und einander erzählen, dass das jetzt echt toll ist, dass sie da sind und dass es besser ist als in der alten Kneipe, die Elon Musk eben in der Infrastruktur sehr hat schleifen lassen. Also da ist die Toilettenspülung, funktioniert da nicht mehr so gut, es riecht unangenehm, es ist alles sozusagen nicht mehr so, wie man sich das eigentlich wünschen würde, also gut moderiert und gut strukturiert. Und das beides, also der schlechte Zustand der Musk-Kneipe einerseits und der schöne Hype, dass man sich wieder trifft auf Blue Sky, also in der neuen Kneipe, das beides zusammen führt dazu, dass wir jetzt gerade so einen Hype-Effekt rund um diese App erleben.
Jetzt haben Sie irgendwie diesen Vergleich mit der Kneipe ja ziemlich abgefeiert. Frag mich gerade, ob der so zutrifft. Also ist eine Social-Media-Plattform wirklich vergleichbar mit einer Kneipe? Und wer ist dann der Moderator, der Gastgeber oder der Kneipier, oder wo sind da die Parallelen?
Alle Vergleiche hinken natürlich. Ich humpel trotzdem ein Stück noch diesen Weg entlang und würde sagen, das, was Elon Musk gemacht hat, also er hat ja wahnsinnig viel an Moderation zurückgefahren und an Infrastruktur, das ist das, was eine gute Kneipenbetreiberin oder ein guter Wirt in einer Kneipe eigentlich tut, also darauf zu achten, dass das irgendwie ausgeglichen ist, dass alle Leute sich dort wohlfühlen. Und darauf hat Musk überhaupt keinen Wert mehr gelegt. Ob das bei Blue Sky jetzt am Ende so sein wird, weiß man nicht. Bisher gibt es da noch gar keine Moderation. Da ist relativ viel noch, um es jetzt das letzte Mal in dem Bild zu fassen, im Neubau, im Rohbau. Also man kann noch keine Direct Messages schicken, also sich untereinander keine Botschaften schicken. Und man kann zum Beispiel auch noch gar keine Hashtags verwenden, was ja eine sehr gelebte Praxis in Social-Media-Plattformen ist. Es ist die Hoffnung, dass es in diesem komischen Neubau schöner werde. Ich habe da meine Zweifel, weil dieser Neubau, in dem die Kneipe ist, gehört halt schon auch einem Immobilienunternehmen. Also das ist am Ende das gleiche Geschäftsmodell, das wir bei Meta, also Facebook und Instagram und auch bei Twitter sehen. Ob das jetzt bei Blue Sky besser werden wird, weiß ich nicht. Das Besondere jetzt gerade ist, man kommt nur per Einladung dahin. Und daraus entsteht etwas, das man in einem Akronym Fear of Missing Out nennt, FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen. Das sind Leute vor der Kneipe und die hören immer nur von Leuten, die rauskommen, dass es da drin echt toll sei. Und das ist ein Mechanismus, den kennt man von vielen digitalen Plattformen.
Clubhouse in der Pandemie.
Genau. Mhm. Clubhouse hat das in der Pandemie gemacht. Das ist ursprünglich mal gemacht worden, um den Traffic, also um die Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer zu koordinieren. Also um nicht sofort ganz so viel Traffic auf den Webseiten zu haben. Mittlerweile ist das zu einem sehr, sehr tollen Marketinginstrument verkommen, weil alle, die keine Einladung haben, das natürlich sofort sehr viel interessanter und spannender finden, weil sie sich ja jetzt nicht anmelden können.
Twitter, inzwischen X, hat sich in den vergangenen Jahren ja zu einem recht derben, schmutzigen Sumpf entwickelt. Da gibt es irgendwie dann doch ein Bedürfnis nach einer Alternative, wie man sieht, die weniger hasserfüllt ist, und zwar in alle Richtungen. Die Frage aber ist doch, braucht man dazu wirklich eine andere Plattform oder einfach eine andere Handhabe?
Wahrscheinlich beides. Es wäre auch möglich, dass X sich sozusagen besinnt und einiges anders oder besser macht. Das Besondere ist tatsächlich eine andere Haltung verfügbar. Also wir haben in dieser ganzen Diskussion über Twitter erfahren und gesehen, welche Möglichkeiten theoretisch über das sogenannte Fediverse, über das bekannte Angebot Mastodon da wäre. Dem fehlt aber dieser Verknappungszauber, den Blue Sky jetzt gerade umgibt. Ich fände, es wäre auf jeden Fall eine interessante Alternative.
Aber kann es überhaupt, also auch wenn es sozusagen besser startet, wird sich nicht jede Plattform dann im Laufe der Zeit genauso wieder in so ein Medium wie Twitter bzw. X entwickeln? Weil das einfach sozusagen die Idee der verkürzten Nachrichten auch ist?
Ich glaube, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, wobei ich gar nicht die Verkürzung so problematisch finde, sondern das dahinterliegende Geschäftsmodell. Und das dahinterliegende Geschäftsmodell ist halt, die Aufmerksamkeit zu monetarisieren. Und das hat man beispielhaft bei Facebook gesehen, wie das dann funktioniert. Also, dass da Anzeigen geschaltet werden, personalisierte Anzeigen zugeschnitten werden auf Nutzerinnen und Nutzer. Mastodon hätte eine andere Variante, die eher mit dem, was man gemeinhin das freie Internet nennt, verbunden ist. Und da gibt es ja Plattformen, die durchaus zeigen, dass da Potenzial gibt. Also das große Beispiel Wikipedia, wo es natürlich auch Diskussionen gibt und wo es auch nicht alles unproblematisch läuft. Aber es ist ein nicht kommerzieller Gegenentwurf zu dem, was möglich wäre. Insofern glaube ich nicht, dass es zwingend wieder in sowas hineinlaufen muss. Aber so eine Plattform wie Blue Sky ist halt darauf angelegt, weil sie mit Venture Capital finanziert ist und dieses Ziel verfolgt. Das kann eine Weile lang schön sein und für einige, die jetzt dort aktiv sind, ist es gerade offenbar schön. Aber als langfristiges Modell würde ich mich dann doch eher mit dem Thema Fediverse beschäftigen und das, was das freie Internet ausmacht, in den Blick nehmen.
Wir müssen am Ende des Gesprächs vielleicht noch mal kurz über geplante Gebühren reden. Sie haben das mit der Werbung auch schon angedeutet, und zwar für Facebook und Instagram. Der US-Konzern Meta will da ja künftig monatliche Gebühren für werbefreie Inhalte erheben. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt irgendwie in Verbindung bringen kann zu Blue Sky, aber vielleicht zeigt es ja doch, dass auf Social-Media-Plattformen momentan etwas Großes im Umbruch ist.
Wir erleben gerade einen großen Shift in dem, was wir früher Social Media genannt haben. Das verändert sich heute sehr deutlich. Wir sehen das an dem gerade angesprochenen Pay-Modell, das Meta einführen will, also wo man für Facebook und Instagram bezahlen muss. Was eher Ähnliches hat ja Elon Musk bei X auch eingeführt, dass man da für die Verifikation bezahlt. Das Ziel also, in ein Abo-Modell zu kommen, das manchmal anstelle und manchmal auch ergänzend zur Werbung benutzt wird. Das ist interessant, dass das Modell von personalisierter Werbung alleine offenbar nicht mehr ausreicht, um diese Art von Social-Media-Plattform zu finanzieren. Das zeigt einmal mehr, dass es sich lohnt, über Alternativen nachzudenken. Und so unsexy Mastodon gerade einigen erscheinen mag, es ist auf jeden Fall so, dass man sich damit beschäftigen sollte.
Dirk von Gehlen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Leander Hausmann ist vor allem bekannt für seine Filme Sonnenallee, Herr Lehmann, Hotel Lux oder NVA. Aber er hat auch schon viel am Theater inszeniert, und zum zweiten Mal tut er das jetzt mit dem Ramba-Zamba-Theater in Berlin, eine inklusive Bühne mit inzwischen über 30-jähriger Tradition. Dort ist ihm und allen Beteiligten mit Einer flog übers Kuckucksnest schon einmal ein spektakulärer Erfolg gelungen. Jetzt legt er nach mit Läuft. Das kann man erstmal sehr direkt verstehen.
Warum können Sie nicht laufen?
Ja, weil ich nicht laufen kann. Ich kann nicht laufen, ich kann hüpfen.
Sie werden sich doch nicht über Rollstuhlfahrende lustig machen, oder?
Nein, ich mache mich nicht über Rollstuhlfahrer lustig. Ich kann wirklich nicht laufen, ich kann nur hüpfen. Hier.
Soll ich so etwa zum Deutschen Filmpreis gehen? Auf dem roten Teppich? Ich bitte Sie, das sieht doch lächerlich aus.
Ja, das stimmt. Aber hat Ihnen Ihre Mutter nicht gesagt, dass man sich nicht aus Spaß in den Rollstuhl setzt? Sonst bleibt das auch so.
Ja, ein Ausschnitt aus Läuft ein Stück, ein Rechercheprojekt über die Suche nach dem Glück. Michael Lages, Sie waren für uns in der Uraufführung. Wo fängt diese Suche denn an und wo hört sie auf? Ist ja erstmal ein weites Feld.
Also ich würde mal die mutige These aufstellen, dass die Suche nach dem Glück irgendwie eine Notdefinition über diesen Abend ist. Denn die Suche nach dem Glück ist bestenfalls ein Detail innerhalb von, ja, sagen wir mal 150 Details, die in diesen Abend zusammengepackt sind. Es ist ein Abend ohne Handlung. Es ist auch ein Abend ohne sozusagen forcierte Bemühung um Glückfinderei. Es ist ein Abend über Traurigkeiten. Die Figur, die da gerade spricht, ist der, ich vergesse immer wieder den Vornamen.
Samuel.
Von Herrn Koch, genau, Samuel. Der diesen schrecklichen Unfall bei Thomas Gottschalk und Wetten, das hatte 2010. Schauspieler wurde trotz allem, trotz Querschnittslähmung vom Hals an abwärts, in Darmstadt engagiert ist, in bedeutenden Aufführungen dabei war und erst Gast in dieser Aufführung. Und das ist schon ziemlich bedeutend, dass dieses kleine alternative, inklusive Theaterchen diesen Gast leistet. Denn der bringt tatsächlich eine ganz andere Farbe in ein Spiel, das eigentlich den Abend über ganz woanders hingeht.
Also in Richtung Traurigkeit, ja? Oder gibt es überhaupt kein Thema?
Es gibt viele, viele, viele Themen. Der erste, sagen wir mal, das erste Drittel, da arbeitet Leander Hausmann alles ab, was er am Theater nicht mag. Also alle Diskursbehauptungen, die ihm völlig übertrieben vorkommen, die werden da ironisiert. Es taucht eine Karikatur von Rainer-Werner Fassbinder auf. Auch eine von Dieter Wedel wird nie so genannt, aber Dieter ist schon ziemlich eindeutig. Diese beiden Regisseure sind da so als Obermacker und Obermachos im Spiel und organisieren so eine Art Casting für Leute, die im Theater spielen wollen. Das ist sehr, sehr albern. Das ist immer wieder so theaterbezüglich im Sinne von, was wir da machen, ist eigentlich ziemlich dummes Zeug und hat so eine selbstkritische Grundhaltung, die mir immer ganz sympathisch ist. Wobei Hausmann dazu neigt, so ernsthafte Debatten, die im Theater geführt werden, eher ein bisschen zu ignorieren oder überflüssig zu finden. Und dann kommt tatsächlich diese Figur Samuel Koch ins Spiel auf seinem Rollstuhl. Und er wird sozusagen vorgestellt als der Vorzeigerolli im Lande. Also seine Geschichte ist die populärste, die einer, der so einen Unfall gehabt haben mag, überhaupt hat haben können. Und sein Erfolg seither ist auch ziemlich ungebrochen. Also richtige Theaterengagements und so. Und wirklich ernst genommen zu werden. Und in dem Moment, wo diese Figur auftaucht, sie wird durchaus ein bisschen denunziatorisch eingeführt. Das ist der Größte ist unter den Rollstuhlfahrern. Es gibt einen im Ensemble, der fährt selber auch Rollstuhl, der ist längst nicht so groß. In dem Moment dreht sich das Ganze und die Figur rückt stark in den Mittelpunkt. Auch für diese junge Frau, die da gerade zu Anfang über das Nicht-Gehen-Können und nur Hüpfen-Können gesprochen hat. Da entsteht sowas wie eine Art Liebesgeschichte. Aber das ist ein wahnsinniges Durcheinander über 2 Stunden lang. Ich habe mir lange nicht mehr so sehr eine Fabel gewünscht, eine Geschichte, an der sich das Ensemble und die Inszenierung entlang bewegen kann. Das war in dem Fall gar nicht.
Also Leander Hausmann, der hat sich ja sicher nicht zufällig für das Rambazamba-Theater entschieden. Samuel Koch haben Sie schon erwähnt. Was macht denn das inklusive Spiel mit diesem Stück? Wenn man diese Frage überhaupt stellen darf.
Kann man eigentlich nicht wirklich, weil es ist kein Stück. Also alles, was an diesem Abend stattfindet, ist inklusives Spiel. Also die Akteurinnen und Akteure des Ensembles sind immer stark, weil sie ganz bei sich sind. Und das hat Hausmann beim ersten Mal, als es ums Kuckucksnest ging, ja auch ganz massiv genutzt, weil es ist Es ist eine Geschichte, die in der Klapse gespielt hat und sie spielen alle, als wären sie drin und dafür verwenden sie ihre eigenen Persönlichkeiten. Das ist der Trick dabei. Und der
ist ja nicht so schlecht.
Der funktioniert immer fabelhaft. Also es gibt überhaupt nichts zu sagen gegen die Energie und Authentizität dieses Ensembles, was da wieder unterwegs ist. Es gibt einiges einzuwenden gegen, ja, so ein bisschen hier an den Haaren herbeigezerrte so Bezüglichkeiten. Also auch diese Liebesgeschichte, die da entsteht, ist eine teilweise ziemlich alberne. Und dann taucht eine wunderbare Figur auf, das ist eigentlich der interessanteste Schauspieler, den es bei Rambazamba gibt. Der spielt sozusagen den Todesengel, also zwei schwarze Flügel auf dem Rücken. Und immer wenn der auftaucht, wissen wir, er sagt nichts, aber er ist gefährlich. Und das Ganze durchsetzt mit sehr, sehr viel Musik. Ludwig Hirsch, komm, großer schwarzer Vogel, das ist dann natürlich genau diese Figur. Musik von Karussell aus der alten DDR von 87. Das kann Hausmann alles. Er kann das alles fabelhaft irgendwie zusammenkleben. Aber an diesem Abend merkt man schon auch sehr deutlich, dass das geklebt ist. Ne? Also der Zusammenhang will sich und will sich und will sich nicht einstellen. Und das ist nach, naja, wie gesagt, netto 2,5 Stunden schon ein bisschen schade.
Michael Lages überläuft die Inszenierung von Leander Hausmann am Rambazamba-Theater in Berlin. Und gleich morgen, Donnerstag, den 5. Oktober, gibt's die nächste Vorstellung.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Ihr Völker der Welt!
Wer soll das bezahlen?
100 Jahre Radio.
Viele von uns haben noch ein Heim oder haben wieder ein Heim.
19. April 1945. Der Kameradschaftsdienst sucht im Rundfunk nach vermissten Soldaten.
Soldat Herbert Klopp, geboren am 19.08.26 aus Görbersdorf bei Oerderan. Gefreiten Josef Seewert. Oberfeldwebel Rudolf Heim. Und immer noch rufen wir Kameraden ohne Feldposterei. SS-Unterscharführer Karl Brandes, geboren am 6. Januar 22 aus Posen. Kamerad Alois Kotzot, geboren am 19.06.95 aus Schellatz-Piaski, Kreis Bensburg in Oberschlesien. Volkssturmmann Paul Adolf aus Bunzlau.
Liebe Kameraden, bitte meldet euch recht bald daheim. 4600 bis 4700. Wir rufen Grenadier Werner Winkler, geboren am 18.07.1910.
100 Jahre Radio feiern wir im Oktober jeden Tag im Programm von Deutschlandfunk Kultur und auch hier bei Fazit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Oliver Thoma.
Vor 1,5 Jahren wurde die russische Fernsehjournalistin Marina Ovsyannikova einem weltweiten Publikum bekannt. Sie hielt in einer Nachrichtensendung im Hintergrund ein Plakat hoch, auf dem sie die russische Propaganda im Ukraine-Krieg anklagte. Kurz danach ging sie ins Exil nach Europa. Heute ist sie in Abwesenheit von einem Moskauer Gericht zu einer Haftstrafe von 8,5 Jahren verurteilt worden. Stefan Lark.
In der Urteilsbegründung des Gerichts heißt es, sie habe wissentlich Falschinformationen über die russische Armee verbreitet. Die Journalistin war wegen einer Protestaktion in Kremlnähe angeklagt worden, die sie im Juli vergangenen Jahres durchgeführt hatte. Ovsyannikova hatte dabei ein Plakat hochgehalten, auf dem unter anderem zu lesen war, dass bereits 352 Kinder durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine getötet worden seien. Putin sei ein Mörder. Schon vor der Urteilsverkündung hatte Ovsyannikova die gegen sie erhobenen Vorwürfe als absurd und politisch motiviert bezeichnet.
Der saarländische Schriftsteller und Lyriker Johannes Kühn ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren in Tholey. Das berichtet der saarländische Rundfunk und beruft sich dabei auf die Familie des Dichters. Kühn veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände, Theaterstücke und Märchen. Er wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter mit dem Hermann-Lenz-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Viele seiner Bücher sind im Münchner Hansa-Verlag erschienen. Sie wurden in viele Sprachen übersetzt, unter anderem ins Spanische und Japanische. Die Kölner Mediengruppe Dumont stellt den Betrieb der hauseigenen Druckerei ein. Die Tageszeitung Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau und Express würden ab sofort extern produziert, wie Dumont mitteilte. Der Geschäftsbetrieb der hauseigenen Druckerei solle dauerhaft eingestellt werden. Betroffen seien rund 200 Arbeitsplätze. Mit dem Wechsel der Druckerei werden laut Dumont die Zeitungen sowie ein Großteil der Anzeigenblätter in einem etwas größeren Format erscheinen. Grund für das Einstellen des Drucks sind laut Verlag hohe Kosten, vor allem für Papier, Strom und Gas. Die indische Polizei hat den Chefredakteur der regierungskritischen Nachrichtenwebsite Newsclick und einen weiteren Mitarbeiter verhaftet. Chefredakteur Pravir Pokhryashta und der Leiter der Personalabteilung seien am Dienstag in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verhaftungen seien auf der Grundlage eines Antiterrorgesetzes erfolgt. Die Regierung hat das weitreichende Gesetz wiederholt genutzt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und Journalisten und Kritiker von Premierminister Modi zu inhaftieren, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Newsclick gilt als eines der wenigen Nachrichtenunternehmen in Indien, das Premierminister Modi und seine Regierung kritisiert. Derzeit ermitteln die Behörden, ob das Medienunternehmen Geld aus China erhielt. Newsclick hat jegliches finanzielles Fehlverhalten bestritten.
Die Kulturnachrichten waren das von Oliver Thoma. Und wir kommen zu den Filmen der Woche. Dazu ist jetzt unser Filmkritiker Jörg Taschmann im Studio. Wir sprechen über zwei Filme. Zum einen Total Trust, ein Dokumentarfilm über die wahnsinnige Realität des chinesischen Überwachungsstaats. Und dann kommt noch Fair Play in die Kinos, zumindest in einige, um ab Freitag dann auch auf Netflix zur Verfügung zu stehen. Ja, und dieser Film Fair Play hat schon einige Vorschusslorbeeren erhalten als gelungenes Beispiel für Female Empowerment und toxische Männlichkeit. Angepriesen wird der Streifen aber auch als so eine Art Erotikdrama, das in der Finanzwelt spielt. Da drängen sich natürlich sofort einige Klischees auf, Jörg Taschmann. Vielleicht mal kurz was zur Story. Worum geht es eigentlich?
Na, es geht eigentlich um ein junges, hippes Paar, was eine heimliche Beziehung unterhält, weil sie beide in derselben Firma arbeiten, so ein Hedgefonds eben in der Finanzwelt. Und nun bekommt sie dann einen besseren Job als er, also Emily bekommt einen besseren Job als Luke. Und damit kommt er dann irgendwann überhaupt nicht mehr klar. Am Anfang täuscht er noch vor, dass er sich so wahnsinnig für sie freut, aber man merkt irgendwie, dass das verkraftet er nicht. Und er wird ausfällig, er wird übergriffig, zerstört sich dann diese Beziehung, bringt diese Beziehung also wirklich an den Rand der Katastrophe. Mhm. Das ist letztendlich die Geschichte.
Okay, es hört sich relativ banal an. Worin besteht dann so das emanzipatorische Moment?
Das darf ich jetzt natürlich nicht alles verraten, aber das gibt es gegen Ende des Films. Aber hören wir vielleicht erstmal rein, was die Regisseurin eigentlich vorhatte.
So for me, the ending is where genre and story come together.
Am Ende des Films finden dann Genre und Story optimal zueinander. Wenn man einen Genrefilm macht, kann man noch so viele Wendungen und Überraschungen anbringen. Am Ende muss man doch die Regeln beachten. Und ein Thriller endet meist mit einer Form von Gewalt. Ich wollte einen Thriller über die Machtdynamiken in einer Beziehung drehen. Für mich ist es dann aber weniger ein Film über weibliche Ermächtigung geworden als über männliche Schwäche.
Also wir hören hier eine sehr selbstbewusste junge Regisseurin, die wirklich etwas vorhatte. Das Problem ist halt nur, das, was ich dann auf der Leinwand gesehen habe, war nicht unbedingt das, was sie da so vollmundig erklärt. Also beispielsweise, das wird ja auch von Netflix so ein bisschen als Erotikdrama verkauft. Und man sieht wirklich sehr viele reißerische, irgendwo dann auch wieder prüde Sexszenen, die treiben es immer auf der Toilette oder in irgendwelchen, immer im Stehen, wo man sich, das kennt man eigentlich nur so von Männerregisseuren, ne, die immer Leidenschaft so darstellen, aber von einer Frau hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Subtilität und vielleicht auch eine andere Herangehensweise erwartet. Und da ist man dann irgendwie aus so einer Mischung aus so einem Finanzthriller wie Margin Call, den es mal vor ein paar Jahren gegeben hat. Aber Fatal Attraction ist dann irgendwie auch nicht mehr weit weg, nur dass es eben diesmal umgedreht ist. Hier ist es sozusagen der Mann, der die Frau immer bedroht. Also irgendwie fand ich den ganzen Film doch ein bisschen sehr oberflächlich, voller Klischees. Und bestenfalls ist das ein mittelmäßiger Thriller, der nun versucht, eine große Agenda zu haben, aber mir die dann durch sehr unglaubwürdige Charakterwendungen eigentlich nicht glaubhaft vermittelt.
Fifty Shades of Grey fiel mir noch dazu ein, aber damit hat es nichts zu tun, ja?
Damit hat es nun wirklich nichts zu tun.
Fair Play von Chloé Domont, ab morgen Donnerstag in eigenen Kinos und ab Freitag dann auf Netflix. Jai Ling Zhang ist eine in den USA lebende Filmemacherin und sie hat den Dokumentarfilm Total Trust gedreht, über den wir jetzt auch noch sprechen wollen. Ein Film über den Überwachungsstaat China, Jörg Taschmann, dass dort Digitalpunkte vergeben und abgezogen werden für bestimmte Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit. Das ist ja bekannt. Was erfahren wir darüber hinaus noch?
Na, ich weiß gar nicht, wie bekannt das letztendlich ist, weil man hält das immer noch für große Science-Fiction, glaube ich. Aber das geht eben so weit, dass überall Kameras sind, dass man auch von so freiwilligen Helfern permanent überwacht wird und bekommt immer so Plus- und Minuspunkte. Man hat so eine Art Bürgerscore. Also einmal rot über die Ampel gehen, ist schon mal minus 20 Punkte. Petitionen schreiben, wenn man zum Beispiel versucht, den inhaftierten Mann frei zu bekommen, was hier in diesem Film stark thematisiert wird, sind schon mal minus 50 Punkte. Das hat aber ganz klare Auswirkungen. Wenn man zu viele Minuspunkte hat, darf man zum Beispiel keine Schnellzüge mehr benutzen. Man darf teilweise nicht einmal mehr aus seiner Stadt ausreisen. Man wird teilweise daran gehindert, die Wohnung zu verlassen. Also das sind schon massive Eingriffe in das Leben. Und ich finde, dass es immer Dokumentarfilmen wie auch diesem hier doch viel besser gelingt, auch diese Beklemmung herüberzubringen, als wenn wir es dann nur in der Presse lesen, weil ein Film wirklich auch mehr Zeit hat. Und das ist ein Film, der eigentlich so zwei Ebenen hat. Es geht einmal wirklich um diese totale Kontrolle. Da sieht man dann auch viel Propagandamaterial aus dem chinesischen Fernsehen. Es wird ja immer damit argumentiert, dass man sich so sicherer fühlt. Und zum Beispiel Gesichtserkennung wird dazu benutzt, dass ein Lehrer in seiner Klasse, da werden die ganzen Schüler irgendwie dann analysiert, die ist traurig, die ist vielleicht depressiv. Und das überträgt sich dann aber auch auf Betriebe, dass dann den Chefs gesagt wird, schaut mal, die sind so traurig, so antriebslos. Das wird angeblich gemacht, um das Arbeitsklima zu verbessern. Aber wer weiß. Und dass es überhaupt gemacht wird, ist ja nicht nur fraglich, sondern ist ja eigentlich schrecklich, dieser Gedanke. Und 1984 von George Orwell erscheint da wirklich wie so ein nettes dystopisches Märchen dagegen, weil das, was da in China passiert, ist eben wirklich auch Realität und die staatliche Gewalt und wie brutal die ist. Das wiederum erfährt man in so einer Parallelhandlung, wo es um zwei Anwälte geht. Der eine ist gerade verhaftet worden, der andere war jahrelang im Gefängnis und die werden dann monatelang geheim weggesperrt. Keiner weiß, wo die sind. Die werden gefoltert und das tagelang. Und dann, selbst wenn man freigelassen wird, steht die Polizei die ganze Zeit vor der Tür und lässt dich nicht raus, wenn es irgendwelche Tage gibt, wo sie Angst haben, man würde sich öffentlich äußern.
Also ein Film auch über das Aufbegehren gegen ein solches System, ja?
Schon auch über das Aufbegehren, aber letztendlich auch, wie wenig dieses Aufbegehren bringt. Und dass man, um Dissident zu sein in China, das ist man ja schon, wenn man eigentlich nur seinen Job als Anwalt ausüben will. Und es endet in den meisten Fällen eben in der Emigration.
Total Trust heißt also dieser Dokumentarfilm über Überwachung in China und Jörg Taschmann hat ihn vorgestellt, läuft ebenfalls morgen Donnerstag in den Kinos an. Frankreich will sich im Vorfeld der Olympischen Spiele auch als Kulturnation präsentieren. Bis zum Eintreffen der Fackel im Juli nächsten Jahres soll das Olympische Kulturprogramm, die sogenannte Olympiade culturelle, die Nation in Olympialaune versetzen. Die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, die sind allerdings relativ gering. Und viele Fragen, auch was die Beteiligung großer Kulturinstitutionen betrifft, nach wie vor ungeklärt, wie Eberhard Spreng berichtet.
Wer auf der Webseite der Olympiade culturelle nach einer Kulturveranstaltung sucht, findet auf einer Frankreich-Karte ca. 450 verschiedene Punkte markiert. Die meisten im Großraum Paris, andere in großen Städten der Provinz, seltener auf dem Land. Das sind quer durch die Genres oft kleinere Ausstellungen, Tanzveranstaltungen, auch Theater, Film und Performance, die im weitesten Sinne mit Sport zu tun haben. Über 800 weitere Initiativen warten noch auf das Programmlabel. Die Choreografin und Kulturmanagerin Dominique Hervieux koordiniert das Kulturprogramm. Die olympische Ideologie stellt Sport, Kultur und Erziehung in den Mittelpunkt. Alle Sportarten und alle kulturellen Disziplinen sind uns willkommen. Unsere Olympiade culturelle ist populär, multikulturell, für alle Regionen offen, mit dem Blick auf ökologisch nachhaltige, solidarische und sozial inklusive Spiele. In Parks veranstalten Tanzcompanies kostenlose Workshops für die Bevölkerung. Geschichten von berühmten Sportlerkarrieren werden theatral erzählt. Mediatheken, Kulturhäuser, Bürgermeisterämter machen mit im Kleinkunst allerlei, das die Zeit bis zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer begleiten soll. Die Kulturministerin Rima Abdul-Malak sieht die Verbindung von Sport und Kultur als historischen Auftrag, seit ein Franzose vor 130 Jahren die Olympischen Spiele der Neuzeit ins Leben rief. Pierre de Coubertin sah damals auch Wettkämpfe für künstlerische Disziplinen vor. Man konnte mit Literatur, Bildhauerei oder Architektur Medaillen gewinnen. Immer wieder vergleicht man sich mit London, wo zuletzt 2012 Olympische Spiele auf europäischem Boden stattfanden. Allerdings muss Frankreichs Kulturprogramm mit deutlich geringeren Mitteln auskommen. Statt der angekündigten 15 hat die Olympiade Culturelle nur 12 Millionen, ein Bruchteil der knapp 80 Millionen, die dem damals viel beachteten Londoner Kulturprogramm zuflossen. Beklagt wird in einigen Medien eine Gießkannenförderung und zu viel Klein-Klein. Ein Startschuss ins Programm waren die Tage des offenen Denkmals Mitte September, an denen sich auch das Kulturministerium beteiligte. Wie jedes Jahr gibt es 20.000 Baudenkmäler zu besichtigen, aber dieses Mal sind dies auch historische Sportstätten, alte Schwimmbäder, Sporthallen und Stadien. Und Kulturveranstaltungen an historischen Orten, wie dem Palais Royal, in einer Verbindung von Schauspiel, Sport und Zirkus. Ein Projekt der Kulturministerin war die Performance Horizon auf dem Dach ihres Amtssitzes und der Kolonnade des Palais Royal. Gruppenakrobatik mit Wow-Effekt. Ein Schwerpunkt dieser olympischen Kulturschau ist urbaner Sport. So wird auch Breakdance als neue olympische Disziplin aufgenommen. Damit zeigt sich Frankreich offen für Ausdrucksformen der einstigen Subkultur an den Rändern der Gesellschaft. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo blickt schon auf die Eröffnungszeremonie voraus. Wir wollen inklusive Spiele veranstalten und das bedeutet auch der kostenlose Zugang zur Eröffnungszeremonie auf der Seine. Erstmalig in der Geschichte der Olympischen Spiele wird sie außerhalb eines Stadions stattfinden, vor mehreren hunderttausend Zuschauenden. Aber keine Sorge, Paris ist solche Großereignisse gewohnt. Aufgrund der anstehenden, außerordentlich schwierigen Sicherheitslage und den immer noch 20.000 unbesetzten Stellen in der Branche hatte Innenminister Darmanin für Verärgerung gesorgt, als er vor Monaten für kommendes Jahr alle großen Sommerfestivals absagen wollte, um das gesamte Sicherheitspersonal auf die Olympischen Spiele zu konzentrieren. Die Hochkultur beäugt das olympische Kulturprogramm seitdem mit Misstrauen. Der Regisseur für die feierlichen Zeremonien muss hier Integrationsarbeit leisten. Thomas Joly ist ein Kind des subventionierten Theaterbetriebs und freut sich auf den Job seines Lebens. Die Seine und die schönste Stadt der Welt sind das Bühnenbild für die Eröffnung. Eine grandiose Idee. Denn hier hat sich die französische Geschichte eingeschrieben in Bauwerke und ihre Architektur. Unser Team hat viel recherchiert, um herauszufinden, was davon zum Schauspiel werden könnte. Für eine Geschichte Frankreichs und der Stadt Paris. Dass auch die arme Olympiade Culturelle bis zum 26. Juli 2024 noch mehr bewegt als allerlei Beiläufiges irgendwo zwischen Stadtraum, Akrobatik, Sportanimation und kultureller Sozialpädagogik, bleibt zu hoffen.
Eberhard Spreng über das abgespeckte olympische Kulturprogramm für die Spiele nächstes Jahr in Paris. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Heute hat Ulrike Timm die Feuilletons von morgen Donnerstag, den 5. Oktober, gelesen.
Angeben erwünscht, meint die Süddeutsche Zeitung. Es geht um Statussymbole. Das sind heute nicht mehr der Porsche oder die jährliche Kreuzfahrt, sondern das hipste aller E-Bikes, das Lastenfahrrad oder die Solaranlage auf dem Dach. Statussymbole zu zelebrieren, das könne echte Identitätsarbeit sein. Und das ist gar nicht schlecht, gereicht Menschen, Umwelt und Wirtschaft zum Nutzen. Die Statussymbole von heute sind also viel gesünder und moralischer als früher, meint Paulina Würminghausen. Sie sind immer auch ein Brennglas auf das, was Menschen wichtig ist. Nach ihnen zu streben, ist normal und ein wichtiger Antrieb für die Gesellschaft bereits seit Jahrhunderten. Im 18. Jahrhundert etwa war die Ananas ein weit verbreitetes Statussymbol, eben weil sie so rar und dementsprechend teuer war. Das Gleiche galt in der Pandemie für E-Bikes, als plötzlich jeder so ein Gefährt haben wollte und man wochenlang auf dem Wartelistenplatz 1426 stand. Hier hätte vielleicht der Jazzmusiker, Schriftsteller und Künstler der absoluten Komik, so ebenfalls die Süddeutsche, also hier hätte Helge Schneider womöglich kurz eingehakt, das können wir nur vermuten. Aber ihm und seinem neuen Krimi widmen sowohl die Zeit als auch die Süddeutsche Zeitung einen ausführlichen Besuch. Der Krimi bleibt da Nebensache, auch wenn es zwischen den Zeilen dort mitunter gar kräftig sloterdijken soll. Deutschlands weisester Musikphilosoph, vom Feuilleton seit langem geliebt, spricht mit der Zeit über seine Vielseitigkeit, das Gendern, Ostdeutschland und technischen Fortschritt. Die KI wirkt auf mich beruhigend dumm. Wumms. Klar, dass der Satz Überschrift wurde. Helge Schneider empfängt in seinem Garten, direkt am Wasser und so idyllisch, dass man dafür wohl wirklich mal nach Mülheim an der Ruhr muss. Schneider erzählt, dass eigentlich die Musik der zentrale Antrieb seines Schaffens ist. Als Musiker sei es einfacher, lustvoll und damit auch lustig zu sein, weil man ständig am Spielen ist. Deshalb mache ich hauptberuflich Musik. Ich bin ein Spieler. Das mit dem Malen, Schreiben und Filme drehen sind nur Auswüchse der Musik, so Helge Schneider gegenüber der Zeit. Übrigens wäre der kluge Unterhaltungskünstler sehr gerne so reich, wie es auf diesen Websites behauptet wird. Aber auch so hat es immerhin für 4 Steinway-Flügel gereicht, einen in jeder Größe. Wir müssen uns also um Helge Schneider keine Sorgen machen und sowohl das lange Interview in der Zeit wie der Artikel in der Süddeutschen Zeitung lesen sich vergnüglich. Kluger Komiker eben. Und damit switchen wir zur Frankfurter Allgemeinen, die ebenfalls sehr ausführlich mit Charles Huber spricht. Der war ein bekannter Schauspieler. Als erster afrodeutscher Kriminalkommissar ermittelte er bereits in den 1980ern in der Fernsehserie Der Alte. Dann saß er für die CDU bis 2017 im Bundestag. Heute setzt er sich für afrikanische Interessen ein und berät den Präsidenten Senegals. Aus der CDU ist er mittlerweile ausgetreten, weil der Afrika-Beauftragte der damaligen Bundesregierung dazu tendierte, rassistische Sprüche zu relativieren und die Kolonialzeit zu verharmlosen. Überhaupt nimmt Charles Huber, der sich als gleichermaßen überzeugter Senegalese wie als leidenschaftlicher Niederbayer empfindet, gegenüber der Frankfurter Allgemeinen kein Blatt vor den Mund. Einem Fischer in Westafrika, dem nicht nur Russen, Chinesen und Japaner die Fanggründe leerfischen, sondern auch die Europäer, dem brauchen sie nichts von kulturellen Bindungen zu erzählen. Seine Aufgabe ist es, dass seiner Familie wenigstens einmal am Tag ein Mahl zur Verfügung steht. Seine engste Verbindung mit Europa ist womöglich das überfüllte Boot, in dem einer aus der Familie versucht, nach Europa zu kommen, so Charles Huber. Sein Fazit in der FAZ: Gebt Afrika Arbeit, sonst kommt es zu euch.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.